NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages heute unter anderem mit diesen Themen. Wolfgang Schäuble soll neuer Bundestagspräsident werden. Andrea Nahles zur Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Bundestag gewählt. Aufstand gegen Seehofer, die CSU nach dem Debakel bei der Bundestagswahl. Airbus der Schiene, Siemens und Alstom fusionieren ihre Zugsparten zu einer deutsch-französischen Kooperation und Vollverschleierung am Steuer. Saudi-Arabien kündigt ein Ende des Autofahrverbots für Frauen an. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. Wolfgang Schäuble soll neuer Bundestagspräsident werden. Wie unsere Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio erfahren haben, wollen CDU und CSU den bisherigen Bundesfinanzminister für dieses zweithöchste Amt im Staate vorschlagen. Gewählt werden soll er auf der konstituierenden Sitzung des Bundestages, die Schäuble ohnehin als Alterspräsident eröffnen wird. Der 75-Jährige sitzt seit 1972 für die CDU im Bundestag und ist damit dienstältester Abgeordneter. Dagmar Pepping berichtet.
NDR Info. Echo des Tages.
Das war der falsche Jingle. Nun kommt der Bericht von Dagmar Pepping.
Kanzleramtsminister, Innenminister, zuletzt seit 2009 Finanzminister. Für Wolfgang Schäuble heißt es nun Schluss mit der Exekutive.
It's over.
Einer der berühmtesten Sprüche des sprachgewandten Badeners. Im Alter von 75 Jahren wechselt Wolfgang Schäuble nun an die Spitze der Legislative. Als Parlamentspräsident übernimmt der CDU-Politiker nach 45 Jahren im Deutschen Bundestag das protokollarisch zweithöchste Amt in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Bundespräsidenten. Schäuble schwieg auch heute zu dem Thema. Seit Wochen waren die Rufe immer lauter geworden. Der erfahrene Schäuble solle Nachfolger von Norbert Lammert werden, der nach 12 Jahren im Amt des Bundestagspräsidenten nicht mehr für das Parlament kandidiert hatte. Erst gestern brach auch der neue CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Lanze für ihn.
Wolfgang Schäuble ist eine herausragende Persönlichkeit und ein herausragender Parlamentarier, so viel kann ich dazu sagen.
Ohne die AfD-Fraktion beim Namen zu nennen, betonte Dobrindt.
Das wird eine andere Legislaturperiode, als wir das in der Vergangenheit kannten.
Am 17. Oktober, in der nächsten Sitzung der Unionsfraktion, werden Dobrindt und Unionsfraktionschef Volker Kauder Schäuble offiziell vorschlagen. Das Recht, den Bundestagspräsidenten zu nominieren, liegt traditionell bei der größten Fraktion. Sie freuten sich, dass sich Schäuble bereit erklärt habe, für das Amt zu kandidieren, teilten Kauder und Dobrindt in einer gemeinsamen Erklärung mit. Zuvor hatten offenbar CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer noch einmal den 75-Jährigen gedrängt, vom Finanzministerium auf den Posten des Bundestagspräsidenten zu wechseln. Die FDP will den CDU-Politiker bei der Wahl unterstützen, kündigte Marco Buschmann an, der parlamentarische Geschäftsführer der liberalen Fraktion.
Ich glaube, es wäre eine ausgezeichnete Wahl. Herr Schäuble ist eine herausragende Persönlichkeit des deutschen Parlamentarismus. Er besitzt Erfahrung und Autorität. Und genau das werden wir vermutlich in dieser Legislaturperiode brauchen, in der der Deutsche Bundestag ja bunter und politisch breiter aufgestellt sein wird.
Schäuble werde dem Parlament nach außen Geltung verschaffen und nach innen dessen Würde wahren, ergänzt der FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner. Auch das kann man als Seitenhieb in Richtung AfD-Fraktion verstehen. Die SPD will den CDU-Politiker ebenfalls wählen. Schäuble sei ein sehr erfahrener und mit allen Wassern gewaschener Politiker, der über die nötige Autorität für das Amt verfüge, sagte Carsten Schneider, der neue parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Die Grünen hielten sich zur Personalie Schäuble bedeckt.
Dagmar Pepping berichtete. Wird der nicht von allen geliebte Bundesfinanzminister auf den Posten des Bundestagspräsidenten weggelobt? Oder ist Schäuble der ideale Kandidat für das bedeutende Amt? Thorsten Huhn kommentiert.
Soll man sich freuen, dass Deutschlands erfahrenster Politiker Präsident des Parlaments wird? Oder soll man bedauern, dass das Land einen hervorragenden Finanzminister verliert, der es geschafft hat, seit 2014 keine neuen Schulden für seinen Etat aufzunehmen? Nun, man kann beides tun. Schäuble war zweifellos ein guter Finanzminister, weil er es tatsächlich geschafft hat, für die Bundeshaushalte der letzten Jahre keine neuen Kredite mehr aufzunehmen. Die schwarze Null war und ist sein Verdienst. Auch wenn ihm die Umstände, vor allem die niedrigen Zinsen, geholfen haben. Doch blieb er stur gegenüber manchen Begehrlichkeiten und das hat die Situation der Bundesfinanzen deutlich verbessert. Man kann auch sagen, dass der 75-jährige Badener eine gute Grundlage für die Finanzpolitik der nächsten Jahre gelegt hat, sodass er guten Gewissens das Geschäft einem anderen übergeben kann. Für den Bundestag hingegen wird als Präsident eine ganz besondere Persönlichkeit gesucht. Eine mit Autorität, Erfahrung und Eloquenz. Und dafür ist Wolfgang Schäuble mit seiner großen parlamentarischen Erfahrung der Richtige. Der Einzug der rechtspopulistischen AfD-Fraktion, deren Mitglieder ja für ihre sprachlichen Provokationen und Übertretungen bekannt sind, wird das Klima im Bundestag verändern. Das erfordert Durchsetzungsvermögen und Fingerspitzengefühl. Über Ersteres verfügt der langjährige Finanzminister. Fingerspitzengefühl und Geduld hingegen hat er nicht immer gezeigt. Schäuble kann auch sehr wütend werden. Trotzdem ist er wegen seiner großen Erfahrung, seit 1971 sitzt er im Parlament, der Richtige, um die Debatten im Bundestag mit seinen jetzt über 700 Abgeordneten in Würde zu leiten und möglichen Ausfällen entschieden entgegenzutreten. Der Schäuble-Wechsel macht es Bundeskanzlerin Merkel bei den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen möglicherweise etwas leichter. Sie kann nun das Finanzministerium neu vergeben. Es gibt ja hartnäckige Spekulationen, dass die FDP daran sehr interessiert ist. Bis zuletzt hieß es auch, dass Schäuble gar nicht Präsident werden, sondern viel lieber Finanzminister bleiben wolle. Das kann gut sein. Möglicherweise übernimmt er die neue Aufgabe nur aus Pflichtgefühl. Die lange politische Karriere Schäubles hat ihm viele Höhen, aber auch Tiefs gebracht. Seit dem Attentat auf ihn im Wahlkampf 1990 ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Trotzdem hat er seine politische Karriere fortgesetzt. Er stand kurz davor, Bundeskanzler zu werden. Doch seine Verwicklung in die Parteispendenaffäre der CDU verhinderte das. Dass er nun als Präsident das Parlament durch schwierige Zeiten führen darf, ist ein angemessener Abschluss für sein politisches Leben.
Thorsten Huhn kommentierte. Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl deutet sich ein Neuanfang bei der SPD an. Die Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wählte die bisherige Arbeitsministerin Andrea Nahles mit großer Mehrheit zu ihrer Vorsitzenden. Ihr zur Seite steht Finanzexperte Carsten Schneider als neuer parlamentarischer Geschäftsführer. Angela Ulrich berichtet.
Dass sie sehr laut und deutlich sein kann, macht Andrea Nahles sofort klar. Wie sie sich fühle nach der letzten Kabinettssitzung mit den Ministerkollegen von der Union?
Ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
Rums, volle Breitseite von der frisch gekürten SPD-Fraktionschefin. 9 von 10 Abgeordneten haben für Nahles gestimmt. Ein super Resultat, freut sich der bayerische Abgeordnete Martin Burkhardt.
Tolles Ergebnis, absolut Rückenwind und jetzt eben auch eine ganz starke Antrittsrede von Andrea Nahles. Genau das, was die SPD-Bundestagsfraktion heute gebracht hat.
Nahles hat die Genossen nicht immer begeistert. Als Juso-Chefin galt sie manchen als Krawallschachtel. Doch schon als Generalsekretärin musste sie die SPD zusammenhalten. In ihrem bisherigen Job als Arbeitsministerin hat sich Nahles Hochachtung erarbeitet durch Fleiß und Fachwissen bei den SPD-Vorzeigeprojekten Mindestlohn und Rente mit 63. Das Ministerium übernimmt für die nächsten Wochen die Familienministerin Katharina Barley zusätzlich. Denn die Regierung, auch mit SPD-Ministern, bleibt ja zunächst im Amt, bis es eine neue gibt. Nahles selbst kündigt an, dass sie beides sofort beginnen will. Die Aufarbeitung des SPD-Wahldebakels und kraftvolle Oppositionsarbeit.
Wir gehen nicht in die Opposition, um in der Opposition zu bleiben, sondern wir wollen mit neuer Kraft und neuer Stärke nach 4 Jahren wieder um die Regierung kämpfen. Und es wird eine sehr leidenschaftliche, eine sehr intensive Oppositionsarbeit von uns werden.
Ihr neuer Partner und Fraktionsmanager dabei, Carsten Schneider aus Thüringen, hat ein nicht ganz so gutes Wahlergebnis eingefahren. Manche verstehen das als kleine Abrechnung. Wurde Schneider doch vom konservativen Seeheimer Kreis in der SPD gegen Generalsekretär Heil als parlamentarischer Geschäftsführer durchgedrückt. Schwamm drüber, sagt Schneider dazu. Er ist zwar lange schon im Bundestag, aber mit 41 vergleichsweise jung und ein Vertreter des Ostens.
Wir werden als SPD Ostdeutschland viel stärker beackern müssen, als das bisher der Fall war. Personell, also vor Ort, stärker vor Ort zu sein, als es bisher der Fall ist. Es ist ein Überlebenskampf, es ist die Frontstellung letztendlich, in dem auch die Demokratie in Deutschland entschieden wird.
Einiges zu tun also für die SPD. Wie Nahles das gemeinsam mit Parteichef Schulz hinbekommen will, der nicht nur eine Wahlschlappe, sondern weitere innerparteiliche Kratzer abbekommen hat beim Personalgezerre? Gut natürlich, sagt Andrea Nahles und grinst.
Das sind 2 große Baustellen und da hat jeder von uns genug mit zu tun. Und das werden wir vertrauensvoll und eng miteinander machen.
Angela Ulrich berichtete. Auch die CSU hat bei der Bundestagswahl deutliche Verluste hinnehmen müssen. Dennoch, eine Entscheidung über die Zukunft von Parteichef Horst Seehofer hat die CSU heute bis zum Parteitag Mitte November erstmal vertagt. Erst dann soll eine Personaldebatte geführt werden, hieß es. Die CSU war bei der Bundestagswahl am Sonntag auf 38,8% abgestürzt. Aus der Fraktion, aber auch von verschiedenen Kreis- und Ortsverbänden hatte es danach Forderungen nach einem Rücktritt Seehofers gegeben. Arne Wilsdorf berichtet.
In der Herzkammer der CSU, der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, wurde 4,5 Stunden über das desaströse Wahlergebnis und mögliche personelle Konsequenzen diskutiert. Danach bilanzierten Staatskanzleiminister Marcel Huber und Tourismusexperte Klaus Stöttner.
Die haben alle einen Kopf drauf und sind alle derselben Meinung.
Ich werde überzeugt, wie die Mannschaft eigentlich geschlossen steht. Geschlossen bis zum Parteitag.
Die Revolte gegen Horst Seehofer ist damit erst einmal verschoben. Horst Seehofer hatte vor der CSU-Fraktion betont, er werde beim CSU-Parteitag wie geplant wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Und er stehe auch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl bereit.
Ja, ich habe heute nichts anderes angekündigt. Ich habe gesagt, ich habe vor einigen Monaten unter großem Beifall meine Bereitschaft erklärt, für beides wieder zu kandidieren. Es gab ja dann auch öffentliche Erklärungen, dass man das unterstützt, auch von meiner Fraktion. Und ich habe jetzt keinen Grund, jetzt da eine Neuorientierung vorzunehmen.
Offenbar haben sich nicht allzu viele Abgeordnete für den von verschiedenen CSU-Funktionären geforderten sogenannten geordneten Neuanfang mit Markus Söder ausgesprochen. Der Oberfranke Alexander König war am Dienstag einer der ersten, der das gefordert hatte.
Auch die Personalfragen sind alle angekommen. Das hat auch der Parteivorsitzende bestätigt, dass sie bei ihm angekommen sind. Ich habe mich natürlich auch geäußert.
CSU-Chef Horst Seehofer lobte die sehr vernünftige, sehr ehrliche und sehr offene Diskussion mit über 40 Wortmeldungen. Er sei sehr zufrieden.
Und ich bin auch froh, dass man, was den Parteivorsitz angeht, Einverständnis geäußert hat, dass diese Frage auf dem Parteitag entschieden wird, wo ohnehin Neuwahlen anstehen. Und dass man jetzt die Zeit bis dahin nicht belastet durch weitere Personaldiskussionen.
Jetzt müssten alle Kräfte gebündelt werden, um bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin geschlossen aufzutreten und möglichst viel CSU durchzusetzen. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer machte aber auch deutlich, dass die minus 10,5% für die CSU in Bayern einen Politikwechsel nötig machten.
Wir sind insgesamt der Auffassung, dass die Situation ausgelöst worden ist durch die Politik in Berlin im Jahre 14/15 bezüglich der Flüchtlingspolitik. Und dass wir hier in Zukunft uns ändern müssen, eine völlig andere Politik in dieser Richtung machen.
Seehofer-Nachfolgeaspirant Markus Söder traut sich zu, diesen Politikwechsel zu managen. Heute kam er jedoch nicht offen aus der Deckung.
Ich bin gewichtig so oder so. Ich versuche, meinen Beitrag zu bringen. Ich habe im Wahlkampf meinen Beitrag erbracht. Ich versuche, eine starke Stimme der CSU zu sein, nicht nur in der Finanzpolitik. Gerade bei diesen konservativen Themen, glaube ich, bin ich eine wahrnehmbare Stimme. Was mich persönlich freut, ist auch, dass sehr viele gerade bewusst sagen, auch unterstützt haben, dass ich eine wichtige Aufgabe habe in der Partei. Und den will ich auch erfüllen und die Hand dazu reichen, dass wir immer gemeinsam für einen Erfolg arbeiten.
Arne Wilsdorf berichtete. Die EU will legale Wege für eine Migration nach Europa eröffnen. Entsprechende Pläne hat die EU-Kommission heute in Brüssel vorgestellt. Danach sollen in den nächsten 2 Jahren mindestens 50.000 besonders schutzbedürftige Menschen über ein Neuansiedlungsprogramm aus Afrika und dem Nahen Osten in die EU kommen dürfen. Unter anderem aus Libyen, Ägypten und dem Sudan. Die Kommission will dafür 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen, also 10.000 Euro pro Person. Grenzkontrollen innerhalb der EU soll es weiterhin geben. Karin Bentsch berichtet.
Schlagbäume und Grenzbeamte. Man wird sie auch in Zukunft in Europa sehen. Denn die EU-Kommission erlaubt den Mitgliedsländern, ihre Grenzen weiterhin zu kontrollieren. Und zwar für maximal 3 Jahre. Über diesen Vorschlag müssen die EU-Länder und das Europaparlament noch beraten und abstimmen. Eine Entscheidung kommt voraussichtlich erst im nächsten Jahr. Die Brüsseler Behörde hat sich offenbar dem Druck einzelner Länder gebeugt. Österreich, Frankreich, Dänemark, Norwegen und Deutschland hatten wegen der Terrorgefahr eine Verlängerung der nationalen Grenzkontrollen gefordert. Wir wollen unsere Kontrollen über November hinaus fortsetzen, hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière bereits vor knapp 2 Wochen in Brüssel gefordert.
Solange die Außengrenzen nicht sicher genug sind, wird es auch das Erfordernis von Binnengrenzkontrollen geben.
Ursprünglich waren die Grenzkontrollen 2015 wegen der Flüchtlingskrise eingeführt worden. Doch seitdem deutlich weniger Migranten kommen, reicht diese Begründung nicht mehr aus. Der neue Grund heißt also Terrorgefahr. Das ist eindeutig vorgeschoben, kritisiert der Grünen-Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht. Seiner Ansicht nach gehe es weiterhin darum, Fluchtbewegungen innerhalb Europas zu überwachen.
Dass jetzt versucht wird, den Terrorismus als Vorwand vorzuschieben, ist natürlich absurd. Denn eigentlich ist doch klar, viele dieser terroristischen Straftäter gehören überwacht und es gehört eine ordentliche Zusammenarbeit von Ermittlungsbehörden vor Ort geleistet und nicht an den Grenzen.
Neues gibt es auch in Sachen Flüchtlingsverteilung. Die EU-Kommission hat erneut ein Umsiedlungsprogramm vorgeschlagen. Es sieht vor, dass die EU-Länder in den kommenden 2 Jahren mindestens 50.000 Asylbewerber von außerhalb der EU aufnehmen, also aus Flüchtlingslagern in der Türkei, im Nahen Osten oder in afrikanischen Ländern. Die Aufnahme soll freiwillig sein, aber es soll Geld dafür geben. 500 Millionen Euro will die EU zur Verfügung stellen, also 10.000 Euro pro Flüchtling. Die EU-Kommission hat offenbar verstanden, dass verpflichtende Flüchtlingsquoten nicht funktionieren. Das hat das Umverteilungsprogramm der vergangenen 2 Jahre gezeigt. Nun also freiwillig mit finanzieller Unterstützung und von außen. Der Vorteil des Umsiedlungsprogramms ist, die Menschen werden bereits in den Flüchtlingslagern, zum Beispiel in der Türkei oder im Libanon, daraufhin geprüft, ob sie eine Chance auf Asyl in Europa haben. Zudem wird mit der Umsiedlung nicht das kriminelle Geschäft der Menschenschlepper unterstützt. Denn die Flüchtlinge werden direkt per Flugzeug geholt und müssen sich nicht auf den lebensgefährlichen Weg in Booten über das Mittelmeer machen, an dem Schleuser viel Geld verdienen.
Karin Bensch berichtete. Die Kurden im Irak haben sich mit großer Mehrheit für ihre Unabhängigkeit ausgesprochen. Bei dem umstrittenen Referendum stimmten 92,7% für die Abspaltung vom Irak. Damit war gerechnet worden, doch sind die Konsequenzen der Abstimmung ungewiss. Carsten Kühntop berichtet.
Mit diesem Ergebnis kann der kurdische Präsident Barzani zufrieden sein. Er hofft, dass es ihm den Rücken stärkt und ihm ein klares Mandat gibt für Verhandlungen mit der irakischen Zentralregierung. Anstelle von Drohungen und Strafmaßnahmen, so der kurdische Präsident bereits gestern in einer Fernsehansprache, müsse es nun den Auftakt geben zu einem ernsthaften Dialog mit Bagdad, der dazu führen müsse, zu guten Nachbarn zu werden. Doch bei der Zentralregierung beißt Barzani weiterhin auf Granit. Ministerpräsident Abadi verlangte ultimativ, dass die Kurden die Kontrolle über ihre beiden Flughäfen und alle Grenzübergänge bis Freitag abgeben. Die ersten Airlines sagten daraufhin bereits ihre Flüge ab. Das irakische Parlament forderte, dass Abadi Truppen in die Gebiete im Nordirak schickt, die zwischen beiden Seiten umstritten, derzeit aber in der Hand der Kurden sind.
Eine deutsch-französische Zusammenarbeit in der Bahntechnik unter Führung von Siemens soll dem Vormarsch eines chinesischen Eisenbahngiganten auf dem Weltmarkt Einhalt gebieten. Siemens, weltweit die Nummer 2, übernimmt eine knappe Mehrheit an seinem französischen Rivalen Alstom und gibt seine eigene Zugsparte dafür an den neuen Konzern ab. Die beiden Hochgeschwindigkeitszüge in Europa, ICE und TGV, kommen damit aus dem Hause Siemens-Alstom. Siemens-Chef Joe Kaeser sprach von einem europäischen Champion auf einem globalen Markt. Stefan Lina berichtet.
Die Stimmung war ostentativ zuversichtlich, als Joe Kaeser und Henri Poupart-Lafarge am Mittag in Paris vor die Presse traten. Die Chefs von Siemens und Alstom wollten Aufbruchsstimmung demonstrieren. Am Vorabend hatten die Aufsichtsräte der beiden Konzerne einem Deal zugestimmt, der Europas Bahnindustrie das Überleben sichern soll. Statt sich als Einzelkämpfer in einem aussichtslosen Wettlauf aufzureiben, wollen die beiden Unternehmen gemeinsam in die Offensive gehen. Und das weltweit, sagte Siemens-Boss Joe Kaeser, der bei der auf Englisch gehaltenen Pressekonferenz die Gründung eines europäischen Champions der Schienentechnik ausrief.
We are creating a new European champion in the rail industry with a global reach.
Als gleichberechtigte Partner wollen Siemens und Alstom künftig Züge entwickeln, bauen und verkaufen. So will man dem chinesischen Marktführer CRRC Paroli bieten, der größer ist als alle westlichen Anbieter zusammen. Der heutige Umsatz von gemeinsam 15 Milliarden Euro soll nach der Fusion deutlich zulegen, die Rendite soll steigen. Von französischer Seite hieß es sogar, die Belegschaft werde nach der Fusion wachsen. Auf Gewerkschaftsseite ist man da nicht ganz so euphorisch. Hier fürchtet man, dass gerade in der Verwaltung Stellen gefährdet sein könnten. Um hier vorzubeugen, hat man dem Management Zugeständnisse abgerungen, sagt Jürgen Kerner, der für die IG Metall im Siemens-Aufsichtsrat sitzt.
Es wird sicherlich auf Firmenseite immer über Synergien diskutiert. Deswegen war uns wichtig, dass wir für die zwei Schwerpunktländer Deutschland und Frankreich 4 Jahre Sicherheit vereinbaren konnten. Und nun muss es gelingen, und das ist die Herausforderung an Siemens und an das neue Unternehmen, neue Geschäfte zu generieren, neue Geschäftsfelder zu erschließen, damit die Arbeitsplätze auch über die 4 Jahre hinaus gesichert sind.
Darauf dringt auch Jürgen Wechsler, der Vorsitzende der IG Metall Bayern. Dort sind tausende Siemensianer an Standorten wie Erlangen, Nürnberg oder München-Allach in der Bahnsparte beschäftigt. Wechsler sieht durchaus die industriepolitische Notwendigkeit der Fusion, es gebe aber auch Bedenken.
Denn viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen sich Sorgen, gerade bei Siemens, weil in den letzten Jahren immer wieder bei Restrukturierungsmaßnahmen vor allem Arbeitsplätze aus Deutschland an andere Standorte in Europa verlagert worden sind.
Dass Siemens und Alstom auf Dauer wohl zu klein gewesen wären, um auf dem Weltmarkt zu überleben, das scheint zumindest am ersten Tag nach dem Fusionsbeschluss zusammenzuschweißen. Auch wenn nicht alle Beteiligten so euphorisch klingen wie der bisherige Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge, der die Gemeinschaftsfirma leiten soll. Dieser sprach von einem perfekten Ineinandergreifen und von einer Gelegenheit, die man nicht verstreichen lassen durfte.
Stefan Lina berichtete. Mehr als 40 Jahre nach der letzten Landung von Astronauten auf dem Mond wollen Russland und die USA gemeinsam eine Raumstation in einer Mondumlaufbahn bauen. Die ersten Module für die neue Raumstation mit dem Namen Deep Space Gateway sollen zwischen 2024 und 2026 ins All gebracht werden. Markus Sambale berichtet.
Trotz aller Konflikte auf der Erde, Russland und die USA wollen die Zusammenarbeit im Weltall nicht nur fortsetzen, sondern sogar ausbauen. Darauf lässt jedenfalls die heutige Ankündigung der Raumfahrtbehörde Roskosmos schließen. So wie die internationale Raumstation ISS seit fast 20 Jahren gemeinsam betrieben wird, könnte es in Zukunft eine noch viel ehrgeizigere Kooperation geben. Die Raumstation Deep Space Gateway in einer Umlaufbahn um den Mond. Der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Igor Komarov, nannte die gemeinsamen Ziele. Die Mondstation soll der erste Schritt sein, um den Weltraum weiter zu entdecken und den Mars zu erforschen. Wir und die NASA wissen, dass wir beide Vorreiter sind in diesem Bereich. Wir müssen zusammen an diesen Missionen arbeiten. Die Raumstation, die dauerhaft um den Mond kreisen soll, ist ein Projekt, das von der NASA entwickelt wurde. Dort sollen eines Tages, ähnlich wie auf der ISS, Raumfahrer arbeiten. Die Station soll aber nicht unbedingt ständig bemannt sein. Nach Vorstellung der russischen Raumfahrtbehörde könnten schon ab 2024 die ersten Module für die Mondstation ins All gebracht werden. Russland bietet außerdem an, seine Raketentechnik für das Gemeinschaftsprojekt mit den USA zur Verfügung zu stellen, wie der Roskosmos-Chef erklärte. Wir haben vereinbart, gemeinsame Standards für unsere künftigen Missionen, Flüge und Projekte festzulegen, für das Andocken von Raumschiffen, für Lebenserhaltungssysteme und Robotertechnik. Das wird einen sicheren Ablauf der künftigen Weltraumexpeditionen gewährleisten. Ob die ambitionierten Vorhaben, wie angepeilt, bis 2030 umgesetzt werden, ist offen. Die Erfahrung zeigt, dass sich solche Weltraumprojekte durchweg verzögern und auch die Milliardenkosten immer wieder zu Diskussionen führen.
Markus Sambale berichtete. In Saudi-Arabien steht ein bedeutender gesellschaftlicher Wandel bevor. König Salman hat in der vergangenen Nacht das Autofahrverbot für Frauen aufgehoben. Kurz darauf haben die ersten Frauen die neue Freiheit gleich in Anspruch genommen. In Online-Videos waren Frauen zu sehen, wie sie noch in der Nacht durch die Straßen fuhren, auch wenn die ersten Führerscheine erst in einigen Monaten ausgegeben werden sollen. Das Dekret des Königs stellt einen drastischen Bruch mit der bisherigen Frauenpolitik in dem streng muslimischen Land dar. Für viele Dinge des öffentlichen und privaten Lebens brauchen Frauen in Saudi-Arabien einen männlichen Vormund. Anna Osius berichtet.
Es ist die Top-Meldung im saudischen Staatsfernsehen und in den Nachrichten der arabischen Medien. Das Autofahrverbot für Frauen wird abgeschafft. Ab Mitte kommenden Jahres sollen Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren dürfen. Bei Menschenrechtsaktivisten und Frauenrechtlerinnen schlug die Nachricht ein wie eine Bombe. Endlich ein Meilenstein für die Gleichberechtigung. Jahrzehntelang hatten Frauen in Saudi-Arabien für mehr Rechte gekämpft. Es gab Hubkonzerte, Videoaktionen und Flashmobs gegen das Autofahrverbot. Viele Frauen in Saudi-Arabien äußerten sich jetzt begeistert über die Entscheidung des Königshauses. Das ist eine historische Entscheidung, auf die wir sehr lange gewartet haben, so die Universitätsprofessorin Hasna Al-Jenni. Dass die Frauen kein Auto fahren durften, stellte ein großes Hindernis dar. Ich habe bei mir an der Uni einige Studentinnen, die zu spät kommen, weil der Fahrer krank ist oder nicht fahren will. Ich glaube, dass diese Entscheidung ganz viele Probleme lösen wird. Und wir haben große Hoffnung, dass diesem Schritt weitere folgen. Wir Frauen streben nach mehr. Ich erwarte, dass die Zukunft der saudischen Frauen besser wird. Das haben die Frauen des Landes verdient. Auch international wurde die Aufhebung des Frauenfahrverbots ausdrücklich begrüßt. UNO-Generalsekretär Guterres lobte es als Schritt in die richtige Richtung. Die US-Regierung erklärte spontan, sie sei darüber sehr glücklich. Und auch die Bundesregierung betonte, es sei ein großer Schritt für die saudische Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die jedoch gespalten ist. Vor allem in den sozialen Netzwerken kocht der Hass der Gegner hoch. Streng Konservative posten auf Twitter und teilen Videos, die beweisen sollen, warum Frauen kein Auto fahren dürfen. Darunter die Ansprache eines islamischen Gelehrten, der erklärte: Das Reiten auf dem Kamel stellt keine Gefahren dar. Anders sieht es aus, wenn eine Frau Auto fährt. Das Autofahren bringt nur Verderben und Gefahren. Wenn eine Frau einen Autoschlüssel in die Hand bekommt, wird sie fahren, wann und wohin sie will, tagsüber und nachts. Ihr Mann wird sie nicht daran hindern können und er verliert seine Autorität über sie. Dann könnte irgendeiner ein Date mit ihr ausmachen und nichts könnte sie daran hindern, einfach dorthin zu fahren, denn sie hat ihre Freiheit. Das führt in ein gefährliches Verderben. Ähnlich sind die Befürchtungen, die bei den einfachen Usern in den sozialen Netzwerken laut werden. Saudische Konservative empören sich 10.000-fach. Einer schreibt: Sind denn alle Männer ausgestorben, sodass jetzt die Frauen das Autofahren übernehmen müssen? Und ein anderer: Ich bin eine Frau und strikt dagegen, weil ich weiß, dass das Autofahren von Frauen ins Verderben und zur Lasterhaftigkeit führt. Allerdings, ob es sich bei diesem Post tatsächlich um eine Frau handelte, ist fraglich. Der Twitter-Account gehört jedenfalls eindeutig zu einem Mann.
Anna Osius berichtete. Borussia Dortmund und RB Leipzig haben gestern in der Champions League eine bittere Niederlage einstecken müssen. Heute Abend trifft Bayern München auf Paris Saint-Germain. Philipp Eger blickt voraus auf die Begegnung.
So klingt das am Abend im ausverkauften Prinzenparkstadion, nicht weit weg von der Seine und vom Eiffelturm, wenn er am Ball ist. Der 222-Millionen-Mann Neymar. Den mitgereisten Bayern-Fans in der französischen Hauptstadt wird ein bisschen mulmig, wenn sie daran denken, wie der brasilianische Zauberstürmer auf Ersatzkeeper Sven Ulreich zuläuft.
Natürlich ist es was anderes, wenn der Manuel Neuer hinten drin steht, auch rein von der Ausstrahlung. Aber ich denke, vielleicht wächst er über sich hinaus.
Schon mal 50-50, wenn der Stürmer allein aufs Tor zuläuft. Vielleicht fühlt er sich dann so sicher, weil er sich denkt, okay, diesmal ist nicht der Neuer drin, den versenke ich locker.
Ulreich, der noch länger den verletzten Manuel Neuer vertritt. Doch Teamkollege Arjen Robben ist sich sicher, so ein Patzer wie gegen Wolfsburg passiert ihm heute nicht nochmal.
Sven ist ganz klar im Kopf und natürlich war das eine Enttäuschung für ihn. Das ist natürlich immer so ein bitteres Moment für jeden Torwart, wenn sowas passiert. Ich glaube, der ist mental stark genug und der wird jetzt ein sehr gutes Spiel machen.
Ein sehr gutes Spiel muss auch der Rest der Mannschaft abliefern, gegen den vielleicht besten Sturm Europas im Moment. Und das kann klappen. Denn die Bayern wirken seit dem Abflug in München sehr selbstbewusst. Das Mir-San-Mir-Gefühl beim FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge.
Ich kenne unsere Mannschaft. Also in solchen Spielen ist sie normalerweise konzentriert, hochgradig motiviert und ich gehe auch davon aus, dass wir was mitnehmen werden.
Dazu kommt, es gibt außer Neuer keine Verletzten mehr. Volle Auswahl und volle französische Zeitungen über PSG. Der Elfmeterstreit der Stars zwischen Neymar und Cavani. Wer darf schießen? Jetzt soll sogar der Clubbesitzer aus Katar Cavani eine Millionenprämie angeboten haben, damit er seinen Rekordeinkauf ranlässt.
Soll es auch schon mal bei Bayern München gegeben haben. Ja, wir zahlen nicht dafür.
Rummenigge hat dabei ein leichtes Lächeln im Gesicht. Vielleicht auch, weil er weiß, die Bayern sind zwar auf weniger Show ausgelegt, aber insgesamt etwas kompletter. Verteidiger Joshua Kimmich.
Man weiß auch, was von uns kommen kann und das müssen wir einfach auf den Platz bringen und unsere beste Leistung abrufen und dann denke ich auch, dass wir da gewinnen können.
Kimmich wird wahrscheinlich im direkten Duell gegen Neymar spielen und er will verhindern, dass es am Abend so klingt.
Philipp Eger berichtete. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.